Willkommen zur heutigen Diskussion im Studio B zwischen Heiko Schramm, Irmgard Lymphonie und Miran Falschgold zum einem einzigen Buch J.K. Rowlings A Casual Vacancy oder The Casual Vacancy, haben wir schon mal falsch gesagt, und auf Deutsch Ein plötzlicher Todesfall. Ganz kurz zum Ablauf. Wir haben uns heute die Entscheidung recht leicht gemacht, dass wir uns kein Zeitlimit setzen, da im Radio immer nur eine Stunde zur Verfügung steht, um eine Diskussion gerade noch so zu Ende abzuwürgen, blenden wir nach einer Stunde im Radio aus und auf der Webseite studiob.falschgold.net kann man die Diskussion dann im Ganzen, mal schauen, wie lange sie geht, nachhören. Als erstes eine Korrektur von mir. Ich habe gesagt, auf den folgenden 1000 Seiten in Bezug auf dieses Buch, es sind nur 575, es kommt davon, wenn man das E-Book liest. Ich habe von 12 bis 15 handelnden Personen Pi mal Daumen gesprochen. Frau Irmgard Lymphonie hat die Quelle, den Guardian, glaube ich, oder den Telegraph gefunden, der genau nachgezählt hat, 34 handelnde Personen, die wir uns diesmal sogar auf Zetteln hier hingelegt haben, damit wir ungefähr den richtigen Namen finden. Und einen Fehler habe ich beim Heiko Schramm gefunden. Das Supergesindel gibt es laut Google Deutschland genau ein einziges Mal schon verwendet vor dir auf einer Facebook-Seite, die sich gegen die Grüne Partei wendet.
Und hast du gerade wirklich gesagt, dass es auch gewisse Vorteile hat, ein richtiges Buch zu lesen, so mit Seitenanzahl?
Ja, als Referenzwert ist das okay. Viel einfacher, ja. So, wir haben die Möglichkeit, ich habe kurz gesagt, wir diskutieren in drei Blöcken. Kommt das ungefähr hin? Mein Vorschlag ist Stil, die Message und die Person J.K. Rowling. Womit fangen wir an? Der Stil, die Message und die Person.
Na, ich würde sagen, wir fangen mit dem Stil an.
Okay. Der Stil ist äußerlich sehr anstrengend, ne? Wenn man hört, 34, wissen wir jetzt mittlerweile, handelnde Personen, wie gewinnt man da denn oder wie behält man da den Überblick? Macht es Sinn, so viele Personen einzuführen? Und ich sage, das ist das Grandiose, also eines der grandiosen Dinge an dem Stil von J.K. Rowling, dass man den Überblick behält.
Absolute Zustimmung. Ich habe immer große Probleme, wenn mehr als drei Personen auftreten, zu folgen. Ich muss immer nach vorne klettern und auch schon, wer das war. Und das macht J.K. Rowling ganz ausgezeichnet. Sie hat diese fantastischen Namen, die ganz oft eben wie Fairporte auf irgendeine Eigenschaft hinweisen, oder sie verbindet das ganz geschickt mit äußerlichen Beschreibungen, zum Beispiel diese Mollison, dieser Hauptfeind, der von euch als das fette Schwein bezeichnet wurde. Da möchte ich dann aber noch mal kurz widersprechen. Der wird ganz prägnant beschrieben in seiner Arbeitskleidung und mit seiner Sherlock-Holmes-Mütze. Und dann weiß man jedes Mal, okay, das ist jetzt der Typ, der da auftritt.
Und das Geschickte ist, dass sie sozusagen an jedem Kapitel, was sich wiederum mit meistens zwei Personen beschäftigt, an den Anfang eine kleine Erweiterung der Personenbeschreibung setzt, die einem A wieder zurückbringt, wer war das nochmal, und dann aber noch ein kleines Stück oben drauf sitzt und damit die Handlung auch weiterbringt.
Und weil wir gerade über Stil reden, ihr Stil ist auf eine ziemlich subtile Weise immer sozusagen während der Einführung der jeweiligen Personen sich Zugang zu verschaffen und dadurch uns zu den Gedanken und zu dem Innenleben. Das ist, finde ich, das zieht sich durch das ganze Buch. Und das ist sozusagen, da kommt die Wahrheit auf den Tisch und zwar sofort.
Aber dieses Subtil, ich habe mir das auch notiert, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also sie ist ja dafür gerügt worden, dass es viel zu derbe wäre, zu zotig, dass es bemüht wäre, dass sie Schimpfworte einfügt und über Sex spricht und irgendwelche Zoten bringt. Also ich glaube, ihr Stil ist nicht so sehr subtil, als vielmehr sehr farbig.
Das ist ja was reell sie, einfach nur.
Genau, und was sie aber damit schafft, also es wurde ja auch kritisiert, ich habe es kurz erwähnt, dass sie dadurch, dass sie ganz viele Adjektive und Adverbien gebraucht, dass dem Leser keine Fantasie mehr lässt für den Raum. Und ich finde es aber
das
bei dem
Buch... Hat geschrieben?
Ja.
Das ist doch genau das Gegenteil. Wenn ich einen Fantasy-Roman lese, ne, Harry Potter, da lebt ja sozusagen die beschriebene grüne Natur von den 4, 5 Adjektiven, die es in der grünen Natur gibt. Blumig,
ja, aber es wurde ausgezählt in dieser Rezension, die ich da gelesen habe, in dieser Kritik. Und es wurde eben quasi so als Vorwurf gebraucht, weil wenn du eben sehr viel beschreibst, dann bleibt dem Leser wenig Platz für eine eigene Vorstellung. Was in dem Zusammenhang aber natürlich total blödsinnig ist, weil sie beschreibt es einfach sehr saftig. Und indem sie wirklich so eine, das vor so einem Auge entstehen lässt, kann man da sehr gut folgen. Also weil ich sonst mit diesen ganzen Personen immer Probleme hatte und bei dem Buch war es sehr einfach.
Schon die Topologie der Stadt hilft. Ne? Wer am höchsten wohnt, ist entweder super Außenseiter oder dann der Reichste. Also wer am nächsten zur Kirche wohnt, da ist schon die Hierarchie im Dorf schon mal festgelegt. Das ist total, das habe ich sofort vor Augen.
Also Charles Villefort hat mal in einem Interview beschrieben, dass er sozusagen immer staunt, was die Figuren in seinem Buch wieder so anstellen. Und das Saftige und Drastische erklärt sich völlig unaufgesetzt in J.K. Rowlings Buch aus dem, was die handelnden Personen so treiben und tun und zueinander sagen. Und ist dort absolut stimmig. Subtil war für mich eher sozusagen, ich hätte vielleicht sagen sollen, auf eine gewisse, im positiven Sinne hinterfotzige Weise ist sie einfach gnadenlos, indem sie uns Zugang zu den Gehirnen verschafft, ja, bei der Einführung der Personen. Da ist immer ein inneres Gedankengerüst, was die Leute wirklich fühlen und denken. Und dort ist blank gezogen. Und das zieht sie so nebenbei durch, das finde ich grandios.
Also ich habe Eindrücke bekommen in das Innenleben einer middle-aged oder ein bisschen älteren Dame, die sexuell komplett unterversorgt ist und die sich da, was ich nie hätte gedacht, was aber so realistisch beschrieben wird, dass ich mal denke, so denken sie wirklich, wie die sich da in den Liedsänger einer Boygroup völlig irrsinnig, die auf die ihre Tochter steht, verliebt.
Das habe ich übrigens, weil wir gerade von Stil reden, ganz bewusst in meiner Rezession oder beziehungsweise in den Lesebeispielen ausgelassen, weil dort kommt sie so schlecht weg, die Samantha, dass ich das Gefühl hatte, wenn sie das...
Es ist sehr nahe.
Also ich führe mal meinen Gedanken aus, wir können darüber diskutieren, weil wir haben die Diskussion... In diesen Beschreibungen kam sie in meinen Augen so schlecht weg, dass ich das Gefühl hatte, das sollte jeder Leser, der das Buch in die Hand nimmt, sozusagen für sich lesen. Also in dem Moment der einzige Zeuge sein ihrer Gedanken. Das wollte ich sozusagen nie ausbreiten, weil ich keine Lust hatte, Samantha als das klassische Klischee der frustrierten Ehefrau, die letzten Endes ja auch dafür verantwortlich ist, den Mann geheiratet zu haben, den sie geheiratet hat, sondern ich habe eher mich hat ganz fasziniert, dass es da so Sätze gibt, die ich so noch nie gelesen habe, dass die Frau gerade einen Vorwurf machen will und total angestrengt darüber nachdenkt, dass er noch ja nie vergisst, was der eigentliche Vorwurf ist. Und das ist faszinierend beschrieben, dass sozusagen es gibt einen Druck, es gibt ein Gefühl, unglücklich zu sein. Und J.K. Rowling geht da ganz fein ran und skizziert diese Figur sozusagen in ihrem Zweifel, was er eigentlich gerade sagen will oder welches Gefühl sie gerade ausdrücken will. Und das ist ja ganz oft, wir haben eine Situation, aber eigentlich wird was ganz anderes verhandelt. Und das finde ich großartig.
Und es ist auch der Moment, wo ich einhaken möchte, um auf das Supergesindel zurückzukommen. Weil, wo du jetzt gerade beschrieben hast, wie Samantha Mollison, so heißt sie, sie ist die Schwiegertochter vom... Howard Mollison, der quasi den Gemeinderat anführt und Tradition pflegen möchte und dieses Armviertel eben weghaben möchte, die ist tatsächlich eine sehr unangenehme Frau nach außen, die versucht, Leute zu verletzen, die hat Konflikte. Und ich kann tatsächlich auch nachvollziehen, warum du dich dagegen entschieden hast, diese Stellen vorzulesen. Ich fand die aber eine der anrührendsten Stellen in diesem ganzen Buch. Und so wie Herr Falschgold dann sagt, dass es für ihn so plausibel war, ich kann tatsächlich bestätigen, so dass es total plausibel ist, wie sie sich in so eine Traumwelt reinflüchtet. Und wir kommen dann später sicher noch auf die Teenager, die noch so eine gewisse Hoffnung in sich tragen. Und diese Erwachsenen haben aber verkackt. Sie hat einen Laden, der nicht gut läuft. Sie verkauft da Unterwäsche. Das ist auch relativ farbenfroh beschrieben. So, sie hat aber auch zwei Kinder und sie ist quasi finanziell von ihrem Mann abhängig, der auch ein Arschloch ist, und es ist das Einzige, was ihr tatsächlich bleibt, sich in Alkohol zu flüchten und dieser Boyband zuzuschauen und mit dem so eine imaginäre Beziehung anzufangen. Und es gibt es ja aber tatsächlich ganz häufig. Leute sind Fan von irgendwas und sie versucht auch tatsächlich einen Ausbruch daraus, indem sie dieses den Besuch des Konzertes plant, und es wird dann aber alles durchkreuzt und sie wird später dann eben auch einen dieser Teenager küssen. Und ich bewundere die dafür. Also sie ist eine gemeine Frau und sie ist böse, aber sie ist eben nicht nur Täterin, sondern eben auch ein Opfer ihrer Umstände. Und ich weiß, dass ich dann immer zu lange spreche, aber ich würde gern mit euch direkt dazu kommen, einen Einspruch gegen dieses Supergesindel zu machen, indem
den
es eben...
Den wollte ich auf eine andere Art und Weise formulieren. Ich wäre auch nie auf Supergesindel gekommen, obwohl ich in meiner Rezension geschrieben habe, dass es die sinnlosen Kleinbürger sind. Natürlich, das mache ich, weil ich wiedergeben möchte, was Frau Rowling krasserweise beschreibt und auch um einen Kontrast aufzubauen zu den noch Hoffnung habenden Jugendlichen. Aber ob man sowas als Supergesindel sieht oder nicht, hängt auch, glaube ich, vom Grad des Zynismus ab, den der Lesende hat. Denn ich habe das Buch zuerst gelesen, dann hat es die Frau Lumpini, glaube ich, gelesen, dann du. Und alle drei, wie man ja auch in den Rezensionen merkt, sind zu völlig anderen Blickwinkeln drauf gekommen. Ich habe das Buch, wie gesagt, ich habe mich wohlgefühlt in dem Buch und jetzt nie, indem ich mich gebadet habe in Schadenfreude, was die für ein scheiß Leben haben, sondern weil ich weiß, dass es so eine Leute gibt, die so leben. Und dann bin ich doch froh, dass ich so einen Einblick habe, um das mal erklärt zu bekommen, was da vor sich geht. Und in solchen Büchern kann ich mich dann wohlfühlen, weil mir das mal erklärt wird. Weil ich das sonst nur von außen sehe und sage, naja, arme Loser.
Und ich glaube, was es so komplex macht und eben auch so einfach zu lesen ist, dass J.K. Rowling auf der einen Seite die Handlungen dieser Leute beschreibt und sie aber teilweise das so schlau macht, ich habe das kurz versucht in der Rezension anzureißen, dass sie die gleichen Ereignisse von den verschiedenen handelnden Personen zeigen lässt. Also ein gutes Beispiel, finde ich, ist hier die Sozialarbeiterin aus London, die ihre Teenager-Tochter nimmt und da auf dieses Kaff zieht, weil sie eine Beziehung imaginiert mit diesem Gavin Hughes. Und dann gibt es ganz ekelhafte Szenen, wie die beiden eben Sex haben. Das ist das Einzige, was er eigentlich von ihr möchte. Er möchte keine feste Beziehung. Und wie sie das ersehnt und sich da selber bescheißt. Und dann wird es aber eben auch aus seiner Sicht gezeigt. Er kommt da quasi nicht gut weg aus ihrer Sicht. Und jeder, der es liest, sagt, was ein Arschloch, der bekennt sich zu nichts. Und wenn man es aber aus seiner Sicht sieht, dann hat er ihr tatsächlich nie was versprochen. Es gibt ganz viele Szenen, wo er dann sagt, das habe ich aber gar nicht gesagt, das ist überhaupt nicht vorgekommen. Und er ist dann auch wiederum eine Person, der sich verliebt. Also er ist eine der wenigen handelnden Personen, die die Liebe findet, auch wenn sie schlecht ausgeht, weil er sich ja in die Frau von dem Barry Fairporter verliebt. Und die Komplexität des Buches ist, glaube ich, das, was es so spannend macht. Ich habe mich in dem Buch nicht wohlgefühlt, also im Unterschied zum Herrn Falschgold. Aber ich war zum Glück 2 Tage krank und konnte dieses Buch durchgängig lesen. Und ich habe seit einem Jahr nicht mehr sowas gelesen, was mich so gefesselt hat. Und ich glaube, dass dieses Supergesindel eben in dem Moment wegfällt, wenn man schaut, dass die eben tatsächlich auch immer noch eine eigene Chance bekommen, was dazu zu sagen und wie sich das eben entwickelt.
Also für euch da draußen sollte man vielleicht festhalten, dass wir uns sozusagen auch visuell die Bälle zuwerfen und dass das sozusagen manchmal zu einer leichten Delle im Erzählfluss führt, wenn man sozusagen Zeichen bekommt. Aber wir lernen das und wir finden unseren Weg. Also das Supergesindel, das habe ich natürlich, das hängt jetzt an. Und ich habe mich natürlich selber gefragt, wieso ich dann manchmal fast verzweifelt bin.
Hast du die wirklich so mit so einem Hass gesehen?
Ich glaube, ich habe das dann wie hochgerechnet, ne? Also es gibt ein Buch von Richard Yates, will ich jetzt nicht weiter davon ausführen, weil es führt zu weit weg. Da gibt es sozusagen einen Mann, mit dem man sich so lange identifiziert, bis man den nicht mehr aushalten kann. Und dann passt es, dass man sozusagen auf die Frau sauer ist, ne? Bis man sozusagen dann sich wieder, wenn der Mann sozusagen kippt, genau, sich sozusagen dort wieder ertappt fühlt und dann irgendwie die Lust verliert. Und dann gibt es aber eben auch ein paar Sympathen sozusagen. Es sind wenig Charaktere, man kommt damit klar. Und ich glaube, für mich war der Anlass, das Supergesindel irgendwie überhaupt, das ist übrigens das letzte Mal, dass ich bitte dieses Wort hier ausgesprochen haben möchte in dieser Sendung. Also ich würde das sozusagen, ich habe es hochgebracht, ich würde es auch gerne wieder nach unten lenken, ist einfach diese Menge, diese Masse an Leuten, mit denen ich so wirklich meine Probleme hatte. Und dann habe ich angefangen, wirklich schwarz zu sehen und auch zu übersehen. Ja. Und ich würde ganz kurz nochmal zu diesem Gavin Hughes kommen, weil wir sind ja, glaube ich, immer noch bei Steele.
Das ist, was
Frau Lumpini gerade ausführte, der sozusagen diese Liaison mit Kay Borden hat.
Die aus London extra nach Peckford gezogen ist wegen ihm.
Was Frau Lumpini gerade ansprach. Und weil sie so sagte, das Einzige, was ihn interessiert, ist sozusagen der Sex, ne?
Mit ihr.
Mit ihr. Und ich hatte ein ganz anderes Gefühl. Und das passt auch ganz gut, dass sie dann sozusagen, dass er sozusagen dann letzten Endes überhaupt die Fähigkeit hat, sich zu verlieben oder ich glaube, dass er die Liebe sucht und nie gefunden hat und dass er nicht mal Lust oder Freude an dem Sex mit Kay Borden hat. Also nicht mal das ist es. Weil das ist so das klassische Klischee. Ein Typ schläft mit einer Frau, weil er nachts nie alleine schlafen will und hat seinen Sex und seine Wärme. Und dann entstehen manchmal Kinder. Ich habe Freunde, die haben jetzt 16-jährige Töchter aufgrund solcher, solcher Konstellationen oder Versuchsanordnungen. Aber J.K. Rowling geht weiter. Sozusagen, sie beschreibt das Innenleben dieses Mannes, der sich sogar vor dem Sex ekelt. Nur ist die Frage zu stellen, was hat der Mensch überhaupt mit dieser Frau zu schaffen und was ist überhaupt the reason why? Und man kriegt ziemlich schnell mit, er fällt immer dann um und sucht ihre Nähe, Kays Nähe, wenn er sich sozusagen abgelehnt fühlt, wenn er unsicher ist, wenn er einen harten Scheiß-Tag hatte. Und dann stört ihn seine Einsamkeit und das Fehlen von Liebe und er nimmt, was er kriegen kann. Zuspruch und sucht das bei ihr. Und er benutzt sie und das spürt sie. Sie spürt weder, dass sie sexuell einen Reiz auf ihn hat, noch, dass sie persönlich einen Reiz auf ihn hat.
Sie spürt es nicht, weil sie es nicht spüren möchte.
Sie möchte es nicht spüren,
merkt es aber
tief unterschwellig.
Ja, natürlich.
Gut, okay, das ist auch so super, dass das sozusagen...
Sie bescheißt sich selber sehr.
Dass Rowling so ein bisschen die beiden als fast ein Zwitter beschreibt. Ne? Es gibt dann Szenen, wo sie zum Beispiel darauf eingeht, was für eine große Nähe Mutter und Tochter früher hatten. Und aus dieser großen Nähe ergibt sich fast so ein Zwitterwesen. Ne? Und das stimmt, die Tochter hat viel eher spitz gekriegt, dass er nicht scharf auf sie ist, auf Kay, und dass er eigentlich überhaupt nicht von ihr will. Und das ekelt die Tochter an, während die Mutter sich noch in die Tasche lügt und ein neues Leben beginnt. Und das alles auf dieser Beziehung zu diesem Mann aufbaut. Und wir erfahren aber die ganze Zeit währenddessen, was für uns ziemlich hart ist, was der eigentlich von dieser Kay hält. Und wir wissen sozusagen als Leser die ganze Zeit, worauf sie eigentlich ihre Zukunft aufbaut. Es ist super tragisch. Und das für mich Faszinierende ist eben, dass sozusagen in dieser Situation, solange die nie irgendwas ändern an der Situation, gibt es dort keinen Gewinner. Also auch keinen wirklich Schuldigen. So, das ist das Schwierige. Und mich hat das über große Strecken manchmal fast angeekelt, aber auch fasziniert. Und natürlich hatte ich Mitgefühl und Mitempfinden, aber ich habe an einem bestimmten Punkt des Buches keine Luft mehr gekriegt. Und deswegen kam das mit dem Supergesindel auf.
Und ich muss jetzt auch noch mal eine Lanze für das Supergesindel brechen. Und hier habe ich es gesagt. Und zwar, weshalb ich vorhin so widersprechen wollte, ist, weil J.K. Rowling eben dadurch, dass sie dieses Innenleben so super plastisch beschreibt und man auf einmal in einer Familie steckt, wo geprügelt wird und Missbrauch stattfindet, oder in der indischen Familie, wo die Tochter sich eben ritzt. Die meisten Leute in diesem Buch sind einfach fucking super Gesindel, wenn man tatsächlich nur schaut, was es anrichtet. Also es ging uns darum zu zeigen, okay, in den ist innen drin was, die haben irgendwelche enttäuschten Sehnsüchte und Träume und es läuft alles scheiße, aber das, was hintenrum rauskommt, was die Leute eben damit erreichen, indem sie das ausleben, das ist tatsächlich richtig reines Arschlochverhalten. Ja. Und das, darum geht es, glaube ich, in dem Buch. Also J.K. Rowling, die beschreibt das und die erklärt was im Hintergrund, aber sie entschuldigt halt nichts. Und das ist das ganz großartig. Und natürlich sind die alle super gesündet.
Das gibt, um diesen Part der Diskussion abzuschließen, weil das passt jetzt wirklich, das ist nämlich wahrscheinlich sogar die größte Werbung, die man für das Buch machen kann, dass hier drei Leute am Tisch sitzen, die mit den gleichen Worten ein Buch beschreiben können und trotzdem alle drei ein völlig anderes Buch gelesen haben. Nämlich die Heiko Schramm sagt, was haben die für ein Scheißleben? Irgendwas Lumpini sagt, das ist aber ein Scheißleben. Und Herr Falschgott sagt, ganz schönes Scheißleben. ich fange mit dem gleichen Wort an, mit dem ich den vorigen Take beendet habe. Das Scheißleben. Wir sehen ja vielerlei Scheißleben dort vor unseren Augen. Es gibt aber eine Unterscheidung, die man machen kann, nämlich die zwischen im weitesten Sinne selbstgewählten Scheißleben und dem Scheißleben, was man damit anderen bereitet. Es gibt da Täter und es gibt Opfer. Und das ist die Metaebene, die J.K. Rowling definitiv beschreiben wollte oder thematisieren wollte und die auch in den entsprechenden Rezensionen gut belegt wurde, nämlich die, dass es keinen Ausweg gibt aus den Scheißleben dort oder dass, wenn es einen möglichen Ausweg gibt oder es gibt Leute, die sich dafür einsetzen, dass andere Leute nicht genauso ein Scheißleben haben wie sie selbst, dass die behindert werden, ein besseres Leben für andere zu schaffen. Es sind die Jugendlichen, die noch ein bisschen die Chance haben, aus dem ganzen Kaff, und jetzt Kaff nicht nur im räumlichen, sondern im weitesten gesellschaftlichen Sinne rauszukommen, und die, man weiß es am Ende nicht, ob die scheitern. Scheitern die Jugendlichen?
Ja.
Die scheitern?
Es besteht zumindest eine ganz große Chance, dass sie scheitern, weil was J.K. Rowling ihr total stark macht, ist, dass es Sozialprogramme geben muss, dass man da unterstützen muss, und was sie aber auch zeigt, ist, dass die Mega-Arschlöcher und das Supergesindel in dem Roman in Gestalt von Howard Mollison zum Beispiel, der dieser überfette Besitzer ist, der auf Traditionen achtet, der ist auch zu dem gemacht worden. Also das taucht in dem Buch nur sehr kurz auf, aber im Prinzip ist es da so, der Vater hat die Familie verlassen, als er irgendwie 11 Jahre alt ist, und er sitzt am Abendbrottisch zwischen seiner Mutter und seiner Großmutter oder seiner Schwester, habe ich vergessen, und er ist sehr schmal und er wird gefüttert, und seine Mutter betrachtet es als Affront, wenn er nicht alles aufisst, und nach einem halben Jahr hat er das Gewicht, was sein Vater hatte, als er die Familie verlassen hat. Er ist quasi fett gefüttert worden.
Aber er könnte ja nie raus aus seinem Dorf, wenn dessen Jugendlicher heute ja eine Chance zum Aufstieg.
Naja, aber so einfach ist es nicht, weil, ne? Zum Beispiel in der anderen Familie, wo es um die häusliche Gewalt geht, in der Preisfamilie, da ist es zum Beispiel auch so, sie macht es, glaube ich, nur ganz kurz, der Simon Price, der prügelnde Vater, dem wird auch ganz wenig Entschuldigung entgegengebracht, aber es ist total bekannt, dass sowas auch weitergegeben wird. Jemand, der prügelt, ist in seiner Kindheit geprügelt worden, und damit ist die Möglichkeit, dass der Andrew, der eigentlich gar nicht so blöde ist, ein relativ hohes Risiko hat, dass ihm das genauso passiert. Was allerdings so ein Ausblick ist, ganz kurz noch, dass natürlich die Jugendlichen in dem Buch noch eine höhere Chance haben, da überhaupt wegzugehen. Also das lichtvollste Beispiel ist die Gea, die aus London mit ihrer Mutter dahin ziehen musste, die aber schon die Annehmlichkeiten des Großstadtlebens kennt, in der es kosmopolitischer zugeht, in der ihr nichts Rassistisches begegnet, weil sie halt dunkle Haut hat. So, und sie kann am einfachsten zurückgehen, und sie spricht auch mit anderen und nährt quasi so diesen Traum, den jeder hat, der hier auf dem Dorf aufgewachsen ist. Und was ich nachvollziehen kann, ich bin einen Tag nach meinem Abiturball, bin ich aus dem Dorf weggezogen. Meine Freundin kam mit dem Trabi vorbei, hat meine Matratze eingepackt und einen Beutel mit Büchern, und dann bin ich weggezogen. Und das wird in dem Buch schon stark gemacht. Alle anderen, die Erwachsenen, sind natürlich total gefangen in Hypotheken und ihrem ganzen Scheiß.
Also erstens mal ganz kurz würde ich als Einschub gerne festhalten, dass derjenige, der jetzt in der Diskussion dieses zusammengesetzte Substantiv nochmal erwähnt, ich will hier nicht mit Geldstrafen kommen, das ist nicht effektiv, sondern der bekommt einfach während der Sendung weder einen Drink noch eine Kippe.
Okay.
Oh, das ist schlecht.
Das ist eine Drohung, die, glaube ich, das Wort wird nicht mehr gesagt. Wirklich ziehen. Und dann, Irmgard, zu deinem ganzen Absatz gerade, da ist mir so richtig klar geworden, was das eigentlich wirklich Faszinierende an diesem Buch vielleicht für uns drei, auf jeden Fall für mich ist, dass es einfach arbeitet. Es arbeitet immer weiter. Und genauso wie ich während des Lesens eher eine negative Sichtweise hatte, habe ich mich sozusagen im Nachhinein ganz intensiv zum Beispiel mit einer eher im Buch relativ unterbelichteten Figur nochmal beschäftigt, nämlich mit der Nana Kat, die die Oma von Crystal Whedon ist.
Der Tochter der heroinabhängigen,
genau,
Mutter.
Und Crystal hat sozusagen diese wirkliche Erfahrung in ihrer im Buch beschriebenen Gegenwart durch den Einfluss von Barry Fairbrother, durch seinen, der ist sozusagen der Good Ghost, der sieht was in diesem Mädchen. Und er er geht sogar weiter, er sagt, hey, du hast was drauf und trau dich was und du kommst in die Rudermannschaft und das wird was aus dir. Und es gibt aber auch in der Vergangenheit von Christel diese Nana Kat, ihre Oma, und die hat schon mal in ihr sowas ausgelöst. Liebe, Güte, das ist eine ganz verschrobene Figur. In der Gegenwart scheitert diese Figur, aber in der Vergangenheit hat sie sozusagen Liebe gegeben diesem Kind. Und das hat dieses Kind nie vergessen. Und weil es in ihr angelegt war, hatte Barry Fairbrother eine Chance. Und spannend, und das ist der letzte Gedanke, was ich meine mit, dass das Buch arbeitet, dass man auch Standpunkte ändert. Also, dass ich sozusagen im Nachhinein, im Nachdenken positive Gedanken hatte, während Irmgard in einem kurzen Gespräch, nachdem wir alle das Buch gelesen hatten, mir einen Gedanken nahegebracht hat, nämlich um die Schuckweinder, und da würde ich dich dann gern nochmal bitten, dazu was zu sagen, den ich völlig übersehen hatte. So, und jetzt hast du gerade eher einen im Großen, eher wieder pessimistischen Abriss gegeben über die Jugendlichen. Das heißt, das verändert sich, das arbeitet.
Aber im Hinblick auf Christel müssen wir auch extrem pessimistisch sein, weil indem Barry Fairbrother ja stirbt, ist er tatsächlich der Einzige, der jetzt noch dieses Positive in ihr gesehen hat. Sie ist einfach so unverkennbar aus den Fields und sie ist an ihren Klamotten, sie ist sozial abseits gestellt. Wenn sie spricht, dann kann sie nicht besonders gut sprechen. Sie kommt da als relativ schlichte Person rüber und ich liebe Spoiler. Sie ist tot zum Schluss. Also der Punkt ist,
Das ist ein Spoiler, aber das ist gar nicht der Punkt, glaube ich.
Doch, ich denke, dass es ein Punkt ist, wo J.K. Rowling tatsächlich auch diese sozialen Programme richtig stark macht, wenn so eine Leute wegfallen und es so eine Bemühung nicht gibt.
Das ist der Punkt.
Dann gibt es eben da tatsächlich
der
Tote.
Der Punkt ist nämlich nicht. Nee, ich glaube, ich möchte dir widersprechen. Dass die am Ende tot ist. Mein erster Gedanke, als dann die Tragödie sich zum Schluss entwickelt, war der, hat's das jetzt gebraucht? Hätte ich das Buch auch ohne Auflösung, gut oder böse, hätte ich das verstanden, in Anführungsstrichen, oder hätte es mir genauso viel gegeben? Und ich muss sagen, ja, denn der Barry Fairbrother ist nicht derjenige, der hoffnungslosen Kids Hoffnung gibt. Oder andersrum, er ist es, aber der eigentliche Gedanke von J.K. Rowling in dem Buch ist, wieso muss es so eine Einzelperson geben, damit überhaupt Hoffnung entsteht? Es würde ja reichen, in Anführungsstrichen, wenn die Fields erhalten blieben, wenn die Drogenklinik nie geschlossen würde. Und die wird ja, diese Schließung von diesen Institutionen wird ja betrieben von den blöden Spießbürgern.
Wenn also ein Einzelner von denen, die wir dann so ein Gewicht wollen, kriegen kann, dann ist was richtig wrong. So,
das ist nämlich der Gedanke von J.K. Rowling.
Das Tolle ist natürlich, wenn es mehr Leute gibt, die dann anfangen zu handeln. Aber in dem Fall von Crystal, die überhaupt keine Chance hat, sich aus diesen Niederungen, aus diesen Hartz-IV-Gegebenheiten hervorzuarbeiten. Und es ist natürlich schlimmer als Hartz-IV, weil sie ist nicht nur, die sind nicht nur monetär im Arsch, ihre Mutter ist heroinabhängig. Und sie entschließt sich, was in England oder in Großbritannien ein relativ häufiges Phänomen für lange Zeit war, sie entschließt sich zu ungeschütztem Sex, um schwanger zu werden, dann bekommt sie die Stütze und sie bekommt vor allen Dingen eine Wohnung zugewiesen und das ist ihre Hoffnung, um ihren Bruder durchkriegen zu können, weil klar ist, dass die Mutter es halt nicht reisen wird.
Sie hat einen kleinen 5-jährigen Bruder, der natürlich noch mehr offen liegt für alle möglichen schlechten Einflüsse
in so einer Familie. Wenn man sich mal vor Augen führt, Frau Lumpini hat ja sozusagen einige der Rezensionen in Deutschland angesprochen, die dementsprechend negativ waren, was ein ganz klassisches Verhalten in diesem Lande ist, dass es immer Erwartungshaltung gibt. Also gerade Künstler, die gehören sozusagen der Allgemeinheit und die haben eigentlich gar kein Recht mehr, eine neue Farbe zu wählen. Wenn sie immer blau gespielt haben, müssen sie immer blau spielen. Wenn sie plötzlich rot spielen, sind sie Verräter. Und das ist sozusagen, das wird exzessiv betrieben. Und gerade in diesem Kontext hat Rowling nicht davor zurückgeschreckt, den Tod in einer endgültigen Form einzusetzen, um ihre Botschaft ganz klar zu machen. Und das ist, was Frau Lumpini nämlich meinte, dass das Konsequenzen hat. Wenn eine Gesellschaft so kaputt ist, dass einer letzten Endes, dass der Ausfall eines Menschen eine solche Katastrophe in Gang setzen kann, dann ist das klare Zeichen, dass es wrong ist. Und wenn das nicht geschehen wäre mit diesem krassen Finale, dann hätte das auch durchaus in einer gewissen Beliebigkeit hängen bleiben können. Und davor ist sie nicht zurückgeschreckt, nie etwa, weil sie ein fettes Finale braucht, sondern um die drastischen Auswirkungen zu bringen. Und letzter Gedanke dazu, aber ich sollte vielleicht das Ball erstmal weitergeben, ich sage das dann später.
Aber ich glaube, J.K. Rowling glaubt trotzdem an die Möglichkeit, eine Gesellschaft zu verbessern. Und diese Rolle spielt eben dann tatsächlich die Person, die die Identität von Barry Fairporter annimmt. Und es ist relativ nett beschrieben. Und zwar singt sie da das Hohelied der Bildung. Und zwar haben drei Teenager in dem Buch, die haben alle den gleichen EDV-Kurs besucht. Und
Ich bin kein Inder.
Sagwinder sagen, die ist eben das schwarze Schaf ihrer Familie. Sie ist nicht so hübsch, sie ist dyslexisch, sie kann das alles nicht. Aber im EDV-Kurs ist sie gut klargekommen. Und zwar ist ja dieser Aufhänger, das ist ein bisschen reißerisch in dem Buch, dass verschiedene Leute diesen Account der Gemeindeverwaltung hacken, die Identität von Barry Fairporter annehmen und irgendwelche Sachen enthüllen, die eben
teilweise
bekannt waren, teilweise, nee, ich glaube, nichts ist komplett erlogen. Also das eine Mal wird enthüllt, der Sohn von Simon Price, dessen Gewalttätigkeit, er rächt sich für die Gewalttätigkeit, indem er enthüllt, dass der Vater seine Firma beklaut. Das andere Mal ist es Sukwinder, die klar macht, dass ihre Mutter, die im Gemeinderat mit für die Fields kämpft, das eigentlich gar nicht macht, weil sie an diese Aufstiegssachen glaubt, sondern weil sie in Barry Fairporter verknallt war. Und das dritte Mal, ach, da ist es der Sohn vom Schuldirektor, der seinen Vater verpfeift. Und die haben sich alle um diesen Sitz beworben. So, und was ich glaube, was J.K. Rowling sehr lustig an der Stelle macht, ist, dass sie zeigt, welchen Wert Bildung hat, weil durch diese Sachen kommen verschiedene Prozesse in Gang und die gehen dann erstmal an der Stelle tragisch aus, aber ich finde es interessant, was die im realen Leben für Auswirkungen haben.
Ich sagen, wenn du hacken kannst, kannst du dich wehren.
Und vor allen Dingen bringt das Internet, sie ist dafür ein bisschen kritisiert worden, dass zum Beispiel die Sagwinder ihre Facebook-Einstellungen nicht ändert, wo du aber ganz klar gesagt hattest.
Was technisch wie soziologisch falsch ist, weil kein Teenager stellt seine Facebook-Einstellung auf private, denn dann findet er keine Freunde von außerhalb und da geht es ja nur um die Anzahl der Friends, die du immer hast.
Genau, und was ich diese Woche gelesen habe, das war über einen Tweet von Kathleen Moran, die ist eine berühmte Journalistin, Komikerin in England und über die bin ich zu einer Kampagne gestoßen. Da hat im Prinzip sind gerade wieder die Sozialleistungen in Großbritannien gekürzt worden. Es sind Vergünstigungen weggefallen für Kreditrückzahlungen für Häuser. Und jetzt gab es eine große Anhörung und ein Market Trader, also ein Kaufmann wahrscheinlich, der hat vor so einem Ausschuss erklärt, er muss zurzeit mit 53 Euro die Woche leben. Also hat einen gut bezahlten Job, aber dadurch, dass die Sachen wegfallen, ist er richtig im Arsch. Und der Minister für Arbeit und Rente in Großbritannien, Duncan Smith, hat erklärt auf Nachfrage, wenn er müsste, könnte er von diesem Geld leben. Und jetzt haben bereits 400.000 Leute diese Petition unterzeichnet und ich möchte auch alle...
Welche Petition? Das musst du erklären.
Das erkläre ich gleich. Ich möchte auch alle Hörerinnen und Hörer auffordern, sich dazu beteiligen. Und zwar haben die gesagt, lieber Minister, wenn du erklärst, dass du von diesem Geld leben kannst, dann ist hier die Petition, beweise das für mindestens ein Jahr lang und kürze dein Gehalt um 99%. Der Typ hat 100-mal so viel im Jahr als Einkommen, wie dieser Typ, der sagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht von 7,45 Euro am Tag leben. Und jetzt ist eine 500.000 Leute unterwegs und sagt, wenn du das behauptest, dann mach da mit. Und ich glaube, das also
die
ist
Macht,
so diese...
Die Macht des der Bildung, der Internet-Literat.
Genau. Und J.K. Rowling geht da halt nur ganz vorsichtig ran, aber sie zeigt so einen Ausblick und dass es eben auch eine Möglichkeit ist, aus dieser dürflichen Enge zu entfliehen, weil du eben, vielleicht findest du in deinem Dorf nur drei Leute, mit denen du irgendwas anfangen kannst, wie es ja auch in dem Buch ist. Drei der Teenager finden sich zusammen und schließen Freundschaften, sondern du kannst eben tatsächlich jetzt gucken und sagen, ich bin zwar total queer und mich finden hier alle scheiße, aber es gibt andere Leute und du kannst eben darüber tatsächlich was starten. Und diese Petition hat mich dann jetzt vor drei Tagen total begeistert und die Leute geben tolle Kommentare ab, warum der Typ das gefälligst beweisen soll, weil das auch ist, was hier passiert. Wenn du, ne?
Also, ja. Das widerspricht, oder ich glaube, da tut es auch in J.K. Rowling und Clint wenig miteinander streiten. Ich habe ja gerade gesagt, wieso braucht es überhaupt einen Fairbrother, einen Barry Fairbrother? Es könnten doch auch Institutionen richten. Und England ist nun eigentlich auch dafür berühmt, gut durch die Thatcher-Rei in den 70ern, dass man angefangen hat zu sagen, das Individuum soll sich selbst bitte schön helfen. Und beide Extreme sind natürlich falsch. Es braucht den Zusammenhalt von Leuten, die, ganz platt gesagt, zusammenhalten, um gegen das Böse zu kämpfen. Das Grundthema ist Harry Potter. Dort stirbt auch jemand. Also sie hat übrigens ein Faible dafür, am Ende jemanden sterben zu lassen, der wichtig ist für den Kampf gegen das Böse. Und dann tun sich nämlich die Jugendlichen, die drei Hauptjugendlichen in Harry Potter, zusammen, um seine Rolle zu übernehmen. Und da wir finden ja ein ähnliches Pattern hier. Der Barry Fairbrother stirbt und die drei Jugendlichen, die fast am meisten davon betroffen sind, die tun sich unter unterschiedlichen Intentionen zusammen und fangen an zu hacken und treiben als seinen Geist im Internet sein Projekt weiter. Jetzt ist aber der Punkt, dass in Großbritannien, zum Beispiel gerade eben von der konservativen Seite, gibt es ein Programm, was versucht, Government wieder runterzuschrauben. Und zwar vor allen Dingen zu dezentralisieren. Das heißt, so Projekte wie Drogenkliniken, Armenviertel, die ganzen Sozialleistungen drumherum, die früher vom Staat bezahlt wurden, also von der Zentralregierung, sollen jetzt runtergehen an die Kommune. Und das wissen wir hier nicht so sehr, aber das ist, glaube ich, auch ein großer Anspruch des Buches gewesen, dagegen etwas zu sagen. Weil, was passiert, wenn man zu kleinen Einheiten, in dem Fall einer geleckten Kommune, die Verantwortung gibt, gegen Armut, für soziale Durchlässigkeit zu kämpfen? Das sehen wir nämlich in dem Buch, weil da braucht es nämlich nur einen einzigen Toten, der die Gewichtung im Gemeinderat falsch verschiebt. Und auf einmal fallen früher selbstverständliche soziale Dienstleistungen wie eine Drogenklinik. Hallo, fuck, die braucht man, wenn man Drogenabhängige hat, einfach hinten runter. Und sie ist sich selbst, glaube ich, nicht ganz klar, J.K. Rowling, ob sie nur eher für den individuellen Kampf gegen das Böse ist oder den institutionellen. Sie gibt uns wieder eine Möglichkeit, beide Seiten zu sehen.
Ich glaube, sie macht es, indem sie sagt, für die Leute, die richtig angearscht sind, für die brauchst du richtige Programme, weil zum Beispiel Crystal, der es am beschissensten ergeht, die aber auch überhaupt keine Chance hat, für die ist nichts da und du brauchst bestimmte Voraussetzungen, um dich eben zusammenschließen zu können und irgendwie wehren zu können. Also weil die drei Jugendlichen, die sich dann zusammenschließen, da ist eben Crystal nicht dabei. Die kommt quasi erst durch ihren Tod wieder ins Bewusstsein. Das sind ja Sequinder, ihre Londoner Freundin Gea und der Andrew, die dann eben anfangen, in diesem Café zu arbeiten und eine Freundschaft aufzubauen. Und also ich glaube, dass sie schon so verschiedene Möglichkeiten aufzeigt, dass sie sagt,
wie gesagt,
Bildung und soziale Programme sind total wichtig. Und du kannst aber eben dich auch auf andere Art und Weise ändern. Und was sie aber auch zeigt, ist, wie schwer es ist, so eine Verhältnisse zu ändern und da überhaupt rauszukommen. Und das ist eben mit den Erwachsenen, die sind halt am Arsch.
Wie J.K. Rowling zu dieser Haltung kommt und überhaupt in einem Roman, nach einem spannenden Roman mit Zauberern und Trollen, what the fuck, mit so einer Wirklichkeit zu konfrontieren, warum J.K. Rowling das macht, darauf kommen wir im dritten Teil. so facettenreich. J.K. Rowlings Der plötzliche Todesfall oder A Casual Vacancy? Nee, The Casual Vacancy und Ein plötzlicher Todesfall. Yes. Das ist genau so rum. Ist so vielfältig das Buch ist, haben wir festgestellt, dass es ein Meta-Thema gibt, nämlich heutzutage würde man sagen, soziale Durchlässigkeit fast. Ne? Also gibt es eine Chance für Leute, die ganz unten sind, wenigstens ein Stück weiter hochzukommen. Wieso kann J.K. Rowling dazu überhaupt was sagen?
Weil sie es erlebt hat. Es wurde ihr in einer großen Kritik in Deutschland vorgeworfen, dass ihre Darstellung der sozialen Kämpfe und eben diese Undurchlässigkeit, die sie beschreibt oder die sie befürchtet, dass sie das gar nicht mehr nachvollziehen könnte und dass sie das auf dem Stand von vor 10, 20 Jahren beschreibt.
Weil sie
ja jetzt
so rich ist.
Weil sie ja jetzt so super rich ist. Und sie hat aber zum einen selber keine einfache Kindheit gehabt. Darüber macht sie kaum Angaben. Und sie hat, als sie damals mit Harry Potter angefangen hat, diese Buchreihe zu schreiben, selber von Stütze gelebt, war damals alleinerziehende Mutter, hat in einem beschissenen Wohnviertel gewohnt und kann sich da aber noch sehr gut erinnern. Und was ich an ihr faszinierend finde und den Kritikern auch so ein bisschen vorwerfen möchte, ist, dass sie natürlich dazu ein Verhältnis haben kann. Ne? Also das, der Kontostand sagt
logisch,
nichts darüber aus.
Nur weil es 10 Jahre her ist, weißt du immer noch ungefähr, wie es war.
Genau, und sie ist ja trotzdem auf der Höhe der Zeit. Sie sagt dann zum Beispiel auch ganz klar, als sie angefangen hat, die Bücher zu schreiben, gab es eben noch eine linke Regierung. Das sind ja eben gerade die, die diese ganzen Verschlechterungen durchgesetzt haben, zum Beispiel Hartz IV. Und sie äußert sich aber teilweise auch zur Politik, die jetzt stattfindet. Es ist eine große Koalition in Großbritannien und die machen noch viel mehr Scheiß. Und sie sagt, es fühlt sich momentan an wie Anfang der 90er, als es schon mal so ganz große Einschnitte gab. Also ich glaube schon, dass sie in dem Buch, und das finde ich aber das Faszinierende, sich sehr explizit dazu äußert und es aber literarisch so toll verpackt, dass man eben nicht ein Manifest irgendeiner Gruppe lesen muss, sondern in dem Buch so nebenbei ganz viel mitbekommt.
Kurze Korrektur. Große Koalition heißt bei uns immer SPD, CDU, was dort Tory und Labour wäre. Die Koalition dort ist zwischen Tories und Liberalen, die bei uns aber nicht mit der FDP vergleichbar sind, sondern eher, naja, eine linksliberale Partei ist. Also der Begriff Große Koalition, den kann man in Großbritannien fast gar nicht so richtig nennen, aber wir wissen, was gemeint ist.
Aber ich glaube, dass es eben auch so ein Stück weit Sozialneid ist, der damit rausspricht, der ihr das quasi abspricht, sich dazu äußern zu können. Man muss aber auch dazu sagen, dass sie gerade einen Riesenteil ihres Vermögens tatsächlich gespendet hat und aus dieser Liste der reichsten Frauen weltweit runtergeflogen ist.
Also selbst wenn sie nicht gespendet hätte, man kann ja sagen, das Wort ist frei und all die Kritiker haben genau dasselbe Recht sozusagen, sich zu äußern, wie wir das hier tun. Das ist aber nie ganz richtig, weil die Farbe Blau, wenn sie als rot qualifiziert wird, ist immer noch blau. Das ist ganz einfach und das ist dieses klassische Ding, die Frau ist so reich, wie kann die das überhaupt wissen? Und da wird überhaupt nicht mehr hingesehen, ob sie es vielleicht tatsächlich getan hat. Und das hat sie. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, wo kommt dieses Detailwissen unter Jugendlichen und in so einem sozialen Brennpunkt her bei dieser Frau? Also ist es vielleicht am Ende ein verkappter autobiografischer Teil ihres Lebens, von dem wir alle nichts wissen? Whatever. Also ich weiß von mir, Heiko hatte Liebeskummer, hat 25 Songs geschrieben. Das kann jedes Rindvieh. Es hat nichts damit zu tun, ein Künstler zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Frau hat ein Buch geschrieben, das ist so stimmig, das ist im großen Bogen, spannt es in Bogen von dem Wegfall einer Person, von einer kranken Gesellschaft zu ganz klaren Konsequenzen. Das ist ein Buch, was gleichzeitig in ganz vielen kleinen Inseln Hoffnung macht. Eine junge, indischstämmige Dame, die sich ritzt, bekommt Hoffnung in ihrem Leben, weil sie eine Freundin findet, die ihr was von der großen Welt erzählt und die ihr einfach nur mal in die Augen guckt und sagt, ich nehme dich an, ich weiß nichts von dir. Ich nehme dich an, weil du das hier genauso hohl findest wie ich. Das reicht uns.
Zwischenfrage, ist das die Hoffnungsträgerin in deiner Rezension? Ja. Weil das hatte ich mich gefragt.
Das ist die Hoffnungsträgerin.
Sie ist ja am Anfang diese super passive Person, die sich verletzt, die diese ganzen Demütigungen hinnimmt. Und sie hat ihren großen Moment, als sie den Bruder von Christel versucht zu retten und dabei selber fast verreckt. Und das ist ihr Erweckungsmoment.
Und das wollte ich vor uns sozusagen noch hinzufügen, das ist überhaupt gar keine Rolle spielt, immer alles vom Ende her aufzurechnen, in welchen Sinn es dann vielleicht zwischendrin hat für einen Moment oder so. Da sind wir einfach so, sind wir konditioniert. Es gab früher ein Märchen und am Ende hat der Klaus die Miezi bekommen. Ja. Und die Miezi und der Klaus sind zusammen auf das Schloss und alles war super. Kein Mensch weiß, ob die sich in die vielleicht 4 Wochen später tierisch in Haaren gelegt haben und es eine Katastrophe wurde. Niemand weiß das, das Märchen war zu Ende, fertig zerlag.
Was ich damit sagen will,
letzter Punkt, entscheidend, jeder gute Moment, den Menschen in ihrem Leben haben, egal ob sie eine Woche später im wirklich bedauerlichen Flugzeugabsturz zum Opfer fallen, der Hoffnung gibt, der sich gut anfühlt, ist wichtig. Und deswegen unterscheidet sie, sie macht ganz klar, wenn ihr Strukturen abbaut, gesellschaftliche Hilfsstrukturen für benachteiligte Menschen, wenn ihr das der ehrenamtlichen Tätigkeit eines Einzelnen überlasst, dann kann das schief gehen, weil die Gesellschaft ist kaputt. Ihr solltet es nicht tun. Es reißt euch den Boden weg. Und eines Tages, wie Irmgard Lumbini in ihrer Kritik schrieb, noch haut es hin, irgendwann geht es schief. Aber das ist gar nicht der Punkt, sozusagen, dass die große Revolte anzubringen, sondern der Punkt ist, dass Rowling die Fähigkeit besitzt, zu unterscheiden zwischen dem großen Bild und in den kleinen Lichtungen Hoffnung zu geben.
Und das war mein Argument, das habe ich sozusagen, ohne es formuliert zu haben, vorhin gedacht, ich denke. Deswegen hätte es für mich das große dramatische Ende nicht gebraucht. Ich hätte mit dem Buch wunderbar leben können, wenn einer in den Bus steigt und nach London fährt. Hätte für mich gereicht. Einer kommt raus oder irgendeine andere kleine Symbolhaftigkeit, wo du dich dann fragst, und wie geht's weiter? Weil mit dem großen Ende, was du gerade sagst, wird nämlich dem Leser eventuell der Gedanke nie gerade eingeimpft, wie geht's denn nur weiter? Man sagt sich, puh, jetzt ist alles vorbei.
Leid alle. Und Schmerz und Scham. Und das ist mal positiv für Samantha und all diese frustrierten Opfer, die zugleich Täter sind. Leid, Schmerz und vielleicht Scham sind Dinge, die uns manchmal dazu führen, Dinge zu ändern. Und deswegen braucht es dieses Geschehen,
dieses dramatische,
dass dieses kleine Ende. Kind im Fluss landet. Ja. Und dass Samantha ihr Leben lang nicht vergessen wird, dass sie dieses kleine Kind 3 Minuten vorher auf der Straße am Fluss getroffen hat. Und weil sie mit sich selbst beschäftigt war, ist sie weitergegangen. Ja. Und das ist auch genau das. Und
dafür schämt sie sich. Das wird auch
ganz genau, dafür schämt sie sich. Ja. Und das wird sie nicht mehr los. Und das wird bei dieser Frau vielleicht, wir wissen es nicht, die Kraft auslösen, sich von diesem Mann, den sie schon lange nicht mehr liebt, zu trennen. Vielleicht wird sie deswegen nie weiter nach einer Boygroup schmachten. Vielleicht wird sie einen guten Mann finden. Okay. Vielleicht wird sie selber ein besserer Mensch werden.
Du hast mich überzeugt.
Und ich möchte auch nochmal in die Kerbe hauen. Ich habe mich das bei dem Buch tatsächlich auch gefragt, ob es diesen super großen dramatischen Moment braucht. Und was aber mit Sekundär passiert, ist die Erfüllung eines Teenager-Traums, nämlich dass sowas Dramatisches passiert, dass auf einmal andere Leute aufwachen oder was mitbekommen. Und bei ihr ist es ja so, sie stirbt fast bei dem Versuch, den Bruder zu retten. Und als sie im Krankenhaus ist, wird den Eltern, die ja beide Ärzte sind, die erkennen erst mal, wie scheiße es ihr geht. Weil erst dann sehen sie diese ganzen Narben, wo sie sich geritzt hat. Und es ist so ein augenweckendes Erlebnis. Und es ist was ich zum einen ganz viele Teenager wünschen und was früher in 50er-Jahre-Filmen immer dadurch angezeigt wurde, dass der Chef der Sekretärin die Brille abnahm und auf einmal war sie der schöne Schwan. Okay. Und ich möchte aber ein anderes Beispiel bringen. Mir ist es passiert, als ich mein Abitur auf einer Dorfschule machen musste, bin ich ein halbes Jahr von Leuten mit Nazi-Gruß gegrüßt worden und hatte da nicht wirklich viel zu lachen und stieg eines Tages in dem Dorf, wo ich wohnte, aus dem Bus aus und erzählte meinem Bruder, der zufällig mit einem Kumpel an der Haltestelle rumlungerte, wie ich da eben auf die Schnauze angeboten bekommen habe. Und die sind dem Bus hinterhergefahren und mein großer Bruder ist in den Bus rein und hat ein Messer gezückt und hat dem Typen auf die Schnauze angeboten. Und ich habe danach Ruhe gehabt. Und das war ein super dramatischer Moment. Und es ist wie im Film, wenn man das erzählt, aber es hat halt tatsächlich gewirkt. Und ich finde, dass es auch so eine Hoffnung gibt. Und am Ende dieses Buches, wenn eben die Beerdigung stattfindet, werden immer noch die Armen und die Reichen aus dem Dorf getrennt sein. Aber diese Teenager haben sich trotzdem zusammengefunden und haben eben auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ne? Die haben unabhängig von ihrer Herkunft diese Webseite gehackt. Die haben Sachen begonnen. Die GEA hat zu Quinde gezeigt, dass man in London leben kann. So, und ich meine, es ist alles extrem beschissen. So, und es, ich denke, es braucht diesen Ausblick. Und es ist möglich. Ohne diesen Ausblick kannst du nicht weiterleben. Dann kannst du auch gleich einen Strick nehmen.
Was mir gerade aufgefallen ist, bei diesem unglaublichen Ensemble gibt es ja sozusagen in gewisser Weise Sympathieträger in dem Sinne, dass sie vielleicht jung sind und dass es noch Hoffnung gibt oder dass sich bei ihnen was verändert, weil sie Freunde finden. Und es gibt die Arschlöcher und die wirklich Verlorenen. Und da gibt es eine Figur, das ist die Ärztin Parminder, Sukwander. Nee, jetzt habe ich mich verfitzt. Und zwar die Mutter von Sukwander, ja. Nämlich die Parminder Yavanda. Das ist eine Figur, die sozusagen in ihrer Komplexität nie nur in diesem Kausalzusammenhang von ich bin ein Opfer und deswegen werde ich zum Täter, weil ich sozusagen die Scheiße nach außen presse und dann dem Nächsten wehtue, vielleicht weil mir wehgetan wurde, whatever, sondern diese Frau ist in meinen Augen das Meisterwerk des Buches, weil sie ganz klar jemand ist, der sich vom eigenen Selbstverständnis, die hat keine wirklichen Probleme mit ihrem Mann. Wir erfahren nie wirklich, dass sie eine unglückliche Ehe hat. Wir wissen, dass ihr Mann ein erfolgreicher Arzt ist, der vielleicht sich sehr
um seine
Karriere kümmert. Und der, also wir erleben ihn als relativ gefühlskalt oder ich würde fast sagen unbeteiligt.
Unbeteiligt.
Wir erfahren relativ wenig über die Ehe der beiden. Also auf jeden Fall wird kaum der Spot eingeleuchtet in diese Frau als Opfer. Sie ist kein Opfer. Was auch immer in ihrer Seele ist, sie ist ganz fest an der Seite von Barry Fairbrother. Sie steht an der Seite der Demokraten. Sie steht an der Seite derer, die natürlich sich ganz stark einsetzen für die Suchtklinik. Sie ist als Ärztin bemüht, diesen Hinterwäldlern ganz klar zu verklickern, dass sie ihre Medizin nehmen sollen, weil sie es nämlich sonst eingehen. Das ist jetzt wieder eine andere Geschichte. Mein Punkt ist ein ganz anderer. Diese Frau ist ganz klar auf der Seite der sogenannten offiziell Guten. Man würde den Gemeinderat nehmen. Links ist rot, rechts ist blau. Sie ist bei rot, bei den Guten. Aber sie behandelt ihre Tochter wie Scheiße.
Ich wollte gerade sagen,
da genau dort was. Kippt das Ganze komplett. Diese Frau checkt über zwei Drittel, fast drei Drittel des Buches nicht, was sie ihrer Tochter antut. Und erst ganz zum Schluss, als das Kind im Brunnen gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und das ist nämlich das Bild, ein Kind stirbt im Wasser, ein kleines Kind, was wirklich am allerletzten auch nur irgendwas zu tun hat mit dieser ganzen Scheiße.
Du hast recht, das ist nämlich genau das.
Und es fällt in den Brunnen. Und das löst aus, dass diese Frau zum ersten Mal nachdenkt, was sie nach außen zwar leben will und sich vorstellt und was sie humanistisch vor sich selbst sich natürlich vorstellt, aber wir erleben sie im ganzen Buch als eine zutiefst unruhige, frustrierte Frau, aus welchen Gründen auch immer, darauf wird nie eingegangen. Sie ist im Unfrieden mit sich selbst und sie lässt es ausgerechnet die ganze Zeit an ihrer Tochter aus.
Und das ist nämlich genau, du tust festmachen, was ich nur generell oder was jeder, der das Buch liest, natürlich merkt, dass es einen Unterschied zwischen der Außenansicht und der Innenansicht gibt.
Bei jedem.
Stimmt, du hast recht, das ist wirklich fast die, wo das am ambivalentesten ist und damit am klarsten wird, dass innen nicht gleich außen ist. Sehr gut, danke.
Und ich möchte aber noch was ergänzen, um hier so ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Wir sind hier in Deutschland, in Dresden und folgen unserem Bildungsauftrag. Genau diese Familie hat im Rahmen der Buchrezension eine große Diskussion erfahren. Und zwar ist es ja die einzige Familie, die aus der GEA-Boden, die einen nicht englischen Vater hat, die quasi indischer Herkunft sind und die zur Religion der Sikh gehören. Und die haben sich dann teilweise als sehr ungerecht gekennzeichnet, beschrieben, gefühlt. Und es gab aber auch welche aus dieser Religion der Sikh, die das halt als okaye Darstellung empfunden haben. Also da hat J.K. Rowling sich noch mal ganz kurz so einen leichten Rassismusvorwurf eingefangen.
Gott, fuck.
Das muss von einer Atheistin wie mir kommen, und das will ich auch gerne ausführen, bevor Herr Falschgold vielleicht vom Schulfeld.
Nein, ich lache nur über die Dummheit vom deutschen Filter.
Nee, das ist in England eine Diskussion
gewesen.
Achso, du
hast gerade was während Deutschland zugewiesen.
Nee. Das ist rein in England eine Diskussion gewesen. Das ist, glaube ich, in Deutschland überhaupt nicht klar geworden.
Ich möchte mich beim deutschen Feuilleton entschuldigen.
Dass die eben zur Religion der Sikh gehören und Irmgard Lumpini als absolute Religionsablehnerin. Ich muss sagen, dass die Religion der Sikh eine der wenigen sind für mich, die irgendwie stimmig sind. Die haben ja tatsächlich diese Sache, dass sie zum einen, und da tun sie eben der Tochter so extremes Unrecht, dass sie den Körper immer achten, wie er ist, und dass die tatsächlich in Indien und auf den Plätzen, wo sie leben, ganz viel Sozialdienst machen. Es macht also total Sinn, dass sich die Mutter an diesen ganzen Stellen engagiert, weil das tatsächlich was ist, was dort gelebt wird. Also, und es war tatsächlich einfach ein Einspruch, warum das so eine Kontroverse ausgelöst hat.
Also erstens würde ich festhalten wollen, dass, glaube ich, Dummheit und Engstirnigkeit ein internationales Phänomen ist.
Aber die Mutter ist in dem Fall eher ignorant oder zu überfuttert mit dem Tod des Mannes, in den sie verknallt war.
Das Schöne ist, dass die Ressentiments, die Parminder entgegenschlagen und der gesamten Familie, der Vater ist ausgenommen, weil er so wunderschön ist und weil er so ein erfolgreicher Arzt ist. Es ist auch ein wunderschönes Bild. Das heißt, du musst als jemand, der dort sozusagen als Refugee lebt oder als Eingewanderter oder sozusagen anders aussehender, das ist ja noch, eigentlich ist es ja das anders aussehen, ne? Anders sein, musst du mindestens wunderschön und super erfolgreich als Arzt sein. Da bist du relativ von Anfeindungen gefreit.
Und die ganze Familie ist ja auch so.
Wenn du das nie bist, dann bist du dran. Parminder als Ärztin ist dran, ne, weil sie sozusagen ein Medikament verschreibt, was Nebenwirkungen hat, und die Omi nimmt es nicht mehr und fällt tot um. Und es gibt einen Haufen Ärger. So, und Parminder kriegt natürlich auch die Anfeindung mit. Und natürlich.
Einer der ersten Szenen ist, wie sie beim bösen Haupthelden, also bei Howard Mollison, in den Delikatessenladen reinkommt und Öl kaufen will. Die Szene schon reicht aus, um anzuzeigen, wie weit dieses Dorf ist.
Genial, J.K. Rowling, Barry Fairbrother.
Ja,
der Gute. Das ist genial. Es ist wie Musik. Und natürlich Howard Mollison. Das ist sozusagen. In Musik.
In einem Molluske
er ist dick.
Das.
So, dick und fett und ein Asshole.
Er kriegt den Ausschlag unter
dem Bauch. Aber ich komme zurück zu meinem Punkt, weil der Punkt ist wichtiger als Howard.
Ja.
Das, wovor J.K. Rowling nicht zurückschreckt, ist einfach, es ist scheißegal, ob du aufgrund deiner Herkunft ausgegrenzt bist, ob du Opfer bist, was auch immer, wenn du Unrecht tust und erst recht deiner eigenen Tochter, dann fällt es irgendwann auf dich zurück. Und es spricht niemanden frei. Und genau deswegen ist diese Diskussion, die Irmgard Lumpini gerade angesprochen hat, was diese Familie angeht oder was da in England oder niederhinter Babenhausen oder Deutschland auch nur alles drüber gesprochen wird, das sind alles Klischees, die nichts damit zu tun haben, was in dem Buch geschrieben wird.
Ich bin damit nicht ganz einverstanden. Das eine ist, damit möchte ich gerne so einen kurzen Bogen schlagen zu Herrn Falschgolds Rezension, der sich eben an Inspektor Barnaby erinnert fühlt.
Damit wollte ich das Setting setzen, damit man weiß, wie es dort aussieht.
Okay,
damit
ist das Setting klar, und das ist zum Beispiel eine wirklich reihenweise Serie, und was J.K. Rowling zeigt im Unterschied zu den britischen Großstädten, in denen halt eine sehr viel erfolgreichere Integration stattfindet, als es in Deutschland jeder Fall gewesen ist, ist die Familie Yawanda, natürlich sind das die Außenseiter, gerade in dem super rassistischen weißen Peckford, wo sie halt sind. Und die ganze Familie ist ja tatsächlich auch viel erfolgreicher und viel besser als die meisten. Die sind eben beide Ärzte, gut ausgebildet. Und es sind aber auch die, die am Ende, die sind die ganz offen erschrecken über das, was, wo sie ihre Tochter eben Unrecht getan haben, wo sie halt merken, wir konnten da diese Maßstäbe nicht ansetzen und das sind wir. So wo zum Beispiel die Samantha Mollison, die schämt sich innerlich, dass sie eben diesen Jungen nicht gerettet hat, der ihr noch begegnet ist. So, aber ich möchte dann trotzdem für die Familie Yawanda so eine kleine Lanze brechen. Ganz viel von den Qualen, die ihre Tochter auszustehen hat, die kommen ja eher aus ihrem Umfeld. Sie sind ihrer Familie nicht besonders anerkannt, aber diese ganzen Quälereien, die sind nicht in der Familie, sondern die kommen aus dem Umfeld und die Familie unterstützt sie trotzdem zum Schluss. Und deshalb findet sie eben die Kraft, zum Beispiel diese Beerdigung zu organisieren und die Leute näher zusammenzubringen.
Ein bisschen Hoffnung muss in so einem Buch ja auch sein. Damit bedanke ich mich bei Heiko Schramm, um gerade Lumpini und ich bedanke mich bei mir selber für, glaube ich, eines der schönsten Bücher oder der, nee, der, nicht der schönsten, sondern
der besten.
Der, naja, der beste.
Doch, es so ist platt. Eines der besten.
Eines der anregendsten Bücher, möchte ich. Ich wollte ein noch passenderes Adjektiv finden. Eines der anregendsten Bücher, was ich seit langem gelesen habe, stellt sich in eine Reihe von mir gesagt mit Friendsen. Und ich habe ja so einen kleinen Lieblingshelden, das ist Ethan Cannon. Wir haben ja auf die Webseite geschaut und nach Ethan Cannon von uns schaut, studiobedenfalschgold.net, America, America, ein ähnlich grandioses Werk. Lest J.K. Rowling, ein plötzlicher Todesfall, The Casual Vacancy.